Fangen wir mit einem Zitat an. Das Zitat heißt: Ich habe keine Angst vor dem Altern, ich will es nur vermeiden. Der das gesagt hat, ist der Aubrey de Grey. Vor einiger Zeit ist ein längeres Interview in der Zeitung mit ihm, habe ich sehr interessant gefunden. Der Aubrey de Grey ist ein englischer Wissenschaftler, der das Altwerden erforscht. Das heisst, er will herausfinden, wie man das Älterwerden des Menschen vermeiden kann. Er sagt, dass die Chancen etwa 50 zu 50 stehen, dass es ihm und seinem Team gelinge, dass sie in den nächsten 20 Jahren den entscheidenden Durchbruch schaffen und dass ihnen dann gelingen würde, den Menschen im Alter von ungefähr 30 Jahren zu erhalten. Und wenn es gelinge, den Menschen jung zu behalten, eben ungefähr im Alter von 30, dann könne so ein Mensch ohne weiteres 1000 Jahre alt werden. Es klingt ein bisschen nach Science Fiction, oder? Ich könnte mir sogar denken, dass daraus etwas hätte können werden, wenn da nicht ein Gott wäre, der von sich sagt, er sei der Schöpfer von Himmel und von Erde und von allem, was auf dieser Erde lebt. Im Psalm 139, Vers 16, schreibt der König David: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, das heißt schon während der Schwangerschaft. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wenn es so ist, dass Gott jeden Tag von unserem Leben in ein Buch eingeschrieben hat, noch bevor wir auf die Welt gekommen sind, dann hat das eine Bedeutung. Dann bedeutet das doch, dass Gott einen festen Plan hat mit unserem Leben. Und dass er für unser Leben auch eine optimale Länge festgelegt hat. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir an dieser Lebensspanne festhalten, wo er für uns festgelegt hat, wenn wir im Plan von Gott wollen, durchs Leben kommen. Wir kommen später einmal auf das Thema zurück. Jetzt gehen wir zuerst zu dem König, der nach meiner Meinung zu lang gelebt hat. Das ist eben der König Hiskia. Man kann die ganze Geschichte vom Hiskia nachlesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 18 bis 20 und zweite Chronik, 29 bis 32. Ist gerade ein bisschen viel zum Lesen, aber es lohnt sich, weil diese Geschichte ist interessant. Über den König Hiskia heisst es im zweiten Buch der Könige, Kapitel 18, der erste drei Vers. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Wir sind Urvorfahren, der König David. Und im Vers 5 steht noch Folgendes dazu, zum Hiskia. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Nach dem Vers hat es also kein König von Juda können mit dem Hiskia aufnehmen. Der Hiskia war der beste König, der beste König, den das Volk Juda je gehabt hat. Was war denn das Besondere am König Hiskia? Der König Hiskia hat das ganze Land Juda vom Götzendienst befreit, radikal. Er hat alle Höheheiligtümer und alle Tempel für die fremden Götter hat er abreißen lassen. Und dann hat er den Tempel von Jerusalem wieder aufgebaut, wo sein eigener Vater in einen Götzentempel umbauen lassen hat. Der Hiskia hat dafür gesorgt, dass das Volk Juda umgekehrt ist und dass der lebendige Gott wieder im Tempel von Jerusalem angebetet worden ist. Das alles tönt viel einfacher, als es in Wirklichkeit war. Weil als junger König hätte er sich gegen all die durchsetzen müssen, die vom Glauben abgefallen sind und an fremde Götter geglaubt haben. Und dabei ist er garantiert auf einen grossen Widerstand gestoßen. Und trotz dem heftigen Widerstand hat er sich durchsetzen können, natürlich mit der Hilfe von Gott. Er war es auch, der das Passafest wieder eingeführt hat. Das wichtigste Fest für die Juden, auch aus der Sicht von Gott. Das Passafest ist nämlich 400 Jahre lang seit dem König David gar nie mehr gefeiert worden. Man kann sagen, der Hiskia war der König, der das Volk Juda zurück zum lebendigen Gott geführt hat. Jetzt, wenn man weiss, aus was für einer Familie der Hiskia gekommen ist, dann kann man eigentlich nur darüber staunen oder kann sich wundern darüber, wieso das aus ihm so ein vorbildlicher König geworden ist. Der Hiskia hat nämlich schweres durchgemacht in seiner ganzen Jugend. Sein Vater war der König Ahas, einer der schlimmsten Könige, die es im Land Juda je gegeben hat. Sein Vater hat nicht an Gott geglaubt. Er hat den Tempel zu Jerusalem in einen Götzentempel umbauen lassen. Ganz nach dem Vorbild von einem assyrischen Götzentempel zu Damaskus. Der Ahas hat das Volk Juda richtig gehend vom lebendigen Gott weggeführt in Abfall. Er hat sogar einen von seinen Söhnen, muss das mal vorstellen, einen Bruder oder wenigstens einen Halbbruder vom Hiskia, den Götter geopfert. Ein anderer Bruder vom Hiskia ist im Krieg umgekommen. Überhaupt hat während der Regierungszeit von seinem Vater, vom König Ahas, meistens Krieg geherrscht. Auch die Hauptstadt Jerusalem ist zeitweise belagert worden. Und zum Verhindern, dass er mitsamt seinem Reich untergeht, hat sich der König Ahas müssen am assyrischen König unterordnen. Das Land Juda war hier kein eigenständiges Königreich mehr. Der Ahas hat mit seinem Land Juda am assyrischen König müssen Steuern zahlen. Gott hat das so zugelassen, weil der König Ahas gar nicht an Gott geglaubt hat und darum auch gar nichts von ihm erwartet hat. Der Hiskia hat also schwere Zeiten durchgemacht, bis sein Vater gestorben ist und er selber als 25-Jähriger dann König geworden ist. Es wäre jetzt sehr interessant zu wissen, warum nach so einem abscheulichen König, wie das der Ahas war, so einen vorbildlichen und einen gläubigen König auf den Thron vom Volk Juda gekommen ist. Wie ist so etwas möglich? Darüber lesen wir nichts in der Bibel. Man müsste gerade spekulieren, ob echt seine Mutter oder Großmutter gläubig war. Oder ob echt ein gläubiger Priester sich am Hiskia angenommen hat und einen positiven Einfluss gehabt auf ihn. Wir wissen es einfach nicht. Aber schlussendlich ist es allein am Eingreifen von Gott zu verdanken, dass der Hiskia nicht in den Fußstapfen von seinem Vater weitergemacht hat, sondern so ein vorbildlicher König geworden ist. Es war nichts anderes als Gnade, dass der Hiskia gläubig geworden ist. Gnade von Gott, das heisst ein unverdientes Geschenk von Gott. Und jetzt können wir weiter fragen, wie ist denn das bei uns? Wenn jemand an Gott und an Jesus Christus kann glauben, wem hat er das zu verdanken? Ob jetzt jemand aus einem gläubigen Elternhaus kommt oder aus Verhältnis, wo gar niemand an Gott geglaubt hat, es hat immer mit dem direkten Eingreifen von Gott zu tun. Kein Mensch kommt einfach so zufälligerweise zum Glauben. Keiner kann behaupten, er hätte sich selber zu verdanken, dass er an Gott glauben könnte. Niemand findet zum Glauben, weil er jetzt ein besonders guter und frommer Mensch ist. Niemand wird zu einem Kind von Gott, weil er besonders gute Taten vollbracht hat. Wenn einer Person aufgeht, dass Jesus Christus der Sohn von Gott und der Erlöser ist, dann hat das immer mit dem Eingreifen, mit der Initiative von Gott selber zu tun. Es ist einfach ein Geschenk von Gott, das gar niemand verdient hat. Das ist eben reine Gnade, wie die Bibel sagt. Am meisten fällt es mir einmal auf bei einer Klassenzusammenkunft. Ganz wenige von meinen Mitschülern sind gläubig geworden. Und das, obwohl so viele nette und freundliche Personen darunter hat, die ein gutes und anständiges Leben führen. Und da frage ich mich immer wieder, warum gerade ich? Warum bin ausgerechnet ich bei denen, die an Jesus Christus glauben dürfen? Weil es Gott so beschlossen hat und in mein Leben eingegriffen hat. Ich kenne keinen anderen Grund. Ich wüsste nicht, was es sonst könnte sein. Es ist einfach Gnade. Und das erfüllt mich mit einer unendlichen Dankbarkeit. Das Passafest ist das Fest, wo die Israeliten dankbar zurückgeschaut haben, wie Gott sie aus der Sklaverei zu Ägypten erlöst hat. Die Ostern ist das Fest, das wir zum gleichen Zeitpunkt feiern, wo wir daran denken, was Jesus für uns zu tun hat, um uns von dieser Schuld gegenüber Gott zu befreien. Wie er mit seinem Leiden am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die wir Menschen ja verdient hätten. Wie er mit seinem Tod uns den Frieden mit Gott geschenkt hat. Und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr mir aufgeht, was Jesus für mich zu tun hat, desto dankbarer werde ich. Und dank dem Eingreifen von Jesus weiss ich, dass meine Zukunft auf ewige Zeiten gesichert ist. Das ist eine unglaubliche Perspektive. Mir wird immer bewusster, was die Gnade von Gott für eine Bedeutung hat in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, dass Erkennen von dieser Gnade, eben von dem, was Gott für uns zu tun hat, dass das der Schlüssel ist zu einem vertieften Zusammenleben mit Gott. Wenn wir uns nach Gott sehnen und nach einem sinnerfüllten Leben unter dem Einfluss vom Heiligen Geist, wenn wir uns nach einer Begegnung mit Jesus sehnen, dann bin ich überzeugt, gibt es nur einen Weg. Und zwar, wir müssen von dieser Gnade von Gott, von dem, was Gott durch seinen Sohn für uns tun hat, ganz neu ergriffen werden. Und da hilft uns unter anderem auch das Abendmahl. Wir werden heute noch das Abendmahl feiern miteinander. Und über das Brot und den Traubensaft steht im 1. Korinther Kapitel 11 in den Vers 24 und 25 folgendes. Es ist ein Text, den man kennen, weil das ist meistens der Begleittext, den man hört, bevor man das Abendmahl feiert. Über das Brot heisst da: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und über den Traubensaft, respektive den Wein, steht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl, wo wir darüber nachdenken sollen, was Jesus Grosses für uns zu tun hat. Was es ihn gekostet hat, dass wir überhaupt nur schon eine Chance bekommen auf ein ewiges Leben. Wir können ja jetzt nicht jeden Sonntagabend mal feiern, schon gar nicht jeden Tag. Aber was wir können machen, wir können jeden Tag mal darüber nachdenken, was Jesus für uns zu tun hat, was mit uns Grosses passiert ist, wenn wir dürfen das Kind von Gott sein. Und vor allem muss man sich doch überlegen, wo würde ich stehen in diesem Leben? Wo würde ich die Ewigkeit verbringen, wenn jetzt Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre? Wer sich darüber jeden Tag Gedanken macht, der wird unendlich dankbar. Und genau diese Dankbarkeit ist es, die uns in der Nähe von Jesus behaltet. Jetzt gehen wir wieder zurück zum König Hiskia. Der Hiskia, der hat auch eine ganz nahe, vertraute Beziehung gehabt zu Gott. Im 2. König 18, der Vers 6 und 7, heißt es über den Hiskia: Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Es ist sagenhaft, wenn man sich das vorstellt. Der Hiskia konnte anfangen, was er wollte. Es ist einfach gelungen, wie es Gott geschenkt hat. Unter anderem hat der Hiskia auch militärische Erfolge gehabt. Wie wir gehört haben, war ja sein Vater in der Abhängigkeit vom assyrischen König geraten. Und er hat jedes Jahr Steuern zahlen in Form von Gold und Silber. Und das ganze Volk Juda hat furchtbar darunter gelitten. Und aus dieser Abhängigkeit hat sich der Hiskia befreien, sobald er dann selber König geworden ist. Der Hiskia hat sich voll auf Gott verlassen. Und Gott hat es geschenkt, dass Juda wieder ein eigenständiges Königreich geworden ist. Auch das Volk der Philister, wo das Volk Juda immer wieder bedrängt hat, hat der Hiskia zurückdrängen und hat so sein Reich sogar noch vergrössern können. Der Hiskia hat also ein paar sehr erfolgreiche Regierungsjahre hinter sich gehabt. Und dann aber hat Assyrien einen neuen König bekommen, den Sanherib. Und der Sanherib, das war ganz ein aggressiver König, der die ganze Region im Nahen Osten erobert hat. Niemand hat ihm und seinem Kriegsherr widerstehen können. Der Sanherib hat auch alle befestigten Städte im Land Juda besetzt und dann ist er nach Jerusalem gezogen und hat die Stadt belagert, und zwar für eine lange Zeit. Er hat versucht, Jerusalem auszuhungern und hat Bewohner von Jerusalem und ihren Gott verspottet. Der Sanherib hat am Hiskia sogar einen Brief geschrieben, wo er ihm und dem Volk gedroht hat und den lebenden Gott verhöhnt hat. Und was hat jetzt der König Hiskia in dieser brenzligen Situation gemacht? Das ist ganz typisch für ihn. Er hat den Brief genommen, ist in den Tempel gegangen und hat ihn von Gott ausbreitet. Und ich lese jetzt, was er Gott dann vorgebracht hat. Im Kapitel 19, der Vers 14 bis 16. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Das Vorgehen vom Hiskia zeigt, dass ihm so klar war, dass ihn in dieser Situation nur Gott selber kann aus dieser Bedrohung durch das syrische König retten. Er hat das ganze Vertrauen auf Gott gesetzt und hat ihn um Hilfe gebeten. Und Gott hat ganz gewaltig eingegriffen, auf eine ganz übernatürliche Art und Weise. Das lesen wir dann im Vers 35. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Der Sanherib hat gemeint, er sei unbesiegbar. Und nach dem übernatürlichen Eingreifen von Gott sind er und sein kleiner Überrest von seinem übermächtigen Heer schockiert abgezogen. Das Wunder, das da passiert ist, das hat in der ganzen Region um Juda herum für riesengroßes Aufsehen gesorgt. Und dann ist am Hiskia aber etwas passiert, wo niemand damit gerechnet hätte. Der Hiskia selber wahrscheinlich zuletzt. Im Kapitel 20, in den ersten drei Versen, heißt es jetzt nämlich: Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Vermutlich noch während der Belagerung von Jerusalem ist der Hiskia krank geworden, und zwar todkrank. Der Prophet Jesaja hat am Hiskia müssen ausrichten, dass er sich auf den Tod vorbereiten soll. Er müsse sterben. Und da ist der Hiskia regelrecht zusammengebrochen. Er konnte nicht verstehen, wieso ihn Gott schon so früh sterben lassen will. Zu dem Zeitpunkt war der Hiskia erst 39. Der Hiskia hat sich ins Zimmer zurückgezogen, ist aufs Bett gelegen, hat sich Richtung Wand gekehrt, hat brüllt und Gott angefleht, er soll ihn doch noch ein bisschen leben lassen. Er sei doch so ein guter, treu und vorbildlicher König, der sich ganz das Gesetz von Gott gehalten hätte. Und Gott hat sich doch tatsächlich darauf eingelassen. Er hat dem Hiskia nochmal zusätzliche 15 Lebensjahre geschenkt. Mena. Gott hat sich sogar noch auf eine Art Spiel eingelassen. Wo der Hiskia nämlich gehört hat, dass er weiterleben darf, hat er ein Zeichen verlangt. Einfach zum sicher sein, dass das jetzt wirklich stimmt. Also unter uns gesagt, ich finde es fast ein bisschen unverschämt, dass der Hiskia jetzt noch ein Zeichen verlangt hat, wie wenn er Gott nicht so ganz getraut hätte. Statt dass er jetzt einfach dankbar gewesen wäre, dass er weiterleben kann. Aber Gott hat mitgemacht. Im Kapitel 20, 9 bis 11 kommt jetzt der Prophet Jesaja wieder zu ihm und sagt, Jesaja sprach, dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach, es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Wenn man sich überlegt, was da passiert ist, dann kann man schon sagen, dass da eins der spektakulärsten Wunder vom Alten Testament passiert ist. Weil Gott hat da in die Sonnengeometrie, in die Himmelsgeometrie eingegriffen und hat die Erdrotation nochmal umgedreht, dass der Schatten nochmal zurückgegangen ist. Unglaublich. Und das nur, weil der Hiskia ein Zeichen verlangt hat. Die spektakuläre Befreiung vom übermächtigen assyrischen Heer, dann die wundersame Rettung aus dieser tödlichen Krankheit und jetzt auch noch das Zeichen vom Himmel mit dieser Sonnenuhr, die drei Ereignisse, die haben für riesiges Aufsehen gesorgt in der ganzen Region rund ums Land Juda. Der Hiskia ist so populär geworden, dass sich Herrscherhäuser interessiert haben dafür, den König Hiskia näher kennenzulernen. Und jetzt, bis dahin, wo wir jetzt stehen im Leben von Hiskia, steht eigentlich nur Gutes über ihn, nur Positives, ganz gewaltig. In all seinen grossen Problemen, die er als junger König hatte, hat er sich immer an Gott gewendet und hat voll darauf vertraut, dass Gott ihm hilft. Und genau das macht ihn für uns zu so einem grossen Vorbild. Der Hiskia ist sich jederzeit bewusst gewesen, dass er ohne Gott nichts machen kann. Dass er völlig verkauft und verloren wäre. Und jetzt aber, wo die grössten Probleme gelöst sind, wo die Bedrohung durch den assyrischen König abgewendet ist, wo die tödliche Krankheit überwunden ist, stehen plötzlich auch negative Sachen über den König Hiskia. Zum Beispiel in der 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 25 steht, aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Der Hiskia hat nach diesen bedrohlichen Jahren also eine richtige Blütezeit erlebt. Jetzt, wo er am assyrischen König keine Steuern mehr zahlen musste, ist er steinreich geworden. In seiner Schatzkammer haben sich Gold und Silber und Edelsteine nur so angehäuft. Und gleichzeitig ist der Hiskia stolz und stolzer geworden auf sich selber. Plötzlich hat er das Gefühl gehabt, er hätte seinen ganzen Reichtum und seine ganze Macht sich selber zu verdanken. Im Vers 31 steht dann, ich lese nach der Hoffnung für alle, eines Tages kamen Gesandte aus Babylon zu ihm. Sie sollten sich nach dem Wunder erkundigen, das in seinem Land geschehen war. Gott ließ Hiskia tun, was er für richtig hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussah. Ein Fürst von Babel, vermutlich so einen lokalen König im assyrischen Land, hat seine Botschafter zum Hiskia geschickt. Er hat einfach mehr wissen über die Wunder, die da der Hiskia mit seinem Gott erlebt hat. Und voller Stolz hat der Hiskia den Botschafter von diesen Wundern erzählt und ihm vor allem seinen Palast gezeigt mit all den Schätzen, die sich in diesem Palast angesammelt haben. Er hat sich von diesen Botschaftern so also richtig bewundern lassen. Und genau das hat Gott ihm übel genommen. Der Prophet Jesaja hat wieder zum Hiskia gehen und hat ihm das Gericht ansagen. Das lesen wir im 2. König, Kapitel 20, in den Vers 17 und 18. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Haus ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag. Und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Das war klar bei der Hiskia, dass nichts anderes bedeutet, dass jetzt das Volk in die Verbannung abgeführt wird und dass alle Schätze zum Land aus abtransportiert werden. Und das mit den Kämmerern, das tönt so nach einer guten Stellung, hätte ja stolz darauf sein können, dass seine Nachkommen mal Kämmerer werden an einem Königshof. Aber man muss wissen, dass die meisten Kämmerer kastriert worden sind. Das war also etwas Furchtbares, gewesen, was am Hiskia da angesagt worden ist. Und der Hiskia, der ist zu tiefst bestürzt gewesen. Das hat er nicht kalt lassen. Es steht, dass Hiskia sich demütigt hätte und sein Verhalten zu tiefst bereut hätte. Darauf aber ist Gott gnädig und hat die ganze Katastrophe um ein paar Jahrzehnte nach hinten verschoben. Der König Hiskia hat also gewusst, was mit seinem Volk noch passieren wird, aber hat sich damit tröstet, dass das alles ja nach seiner Regierungszeit wird passieren. Wir haben es heute gut. Wir können in aller Ruhe aufs Leben vom Hiskia zurückschauen. Und wir können unsere Lehren daraus ziehen, aus dem, was der Hiskia da erlebt hat. Die ersten 14 Jahre seiner Regierungszeit waren für den Hiskia eine sehr mühsame und ungewisse Zeit gewesen. Aber geistlich gesehen hat er dort eine riesige Blütezeit erlebt. Er hat immer die Nähe zu Gott gesucht, hat ihm treu gedient und sich voll auf ihn verlassen. Und genau da ist er uns ein gewaltiges Vorbild. In diesen 15 Jahren, wo Gott ihm den zusätzlichen Tag geschenkt hat, hat der Hiskia weltlich gesehen eine Blütezeit erlebt. Aber geistlich gesehen ist es immer tiefer bergab gegangen. Ich weiss nicht, was Gott über das Leben von Hiskia denkt. Die erste Hälfte, die war wirklich sehr positiv gewesen. Eine makellose Bilanz. Aber die zweite Hälfte, die trübt die Bilanz von der ersten Hälfte ganz entscheidend. Uns steht sicher nicht zu, dass wir uns jetzt ein Urteil bilden über den Hiskia. Aber ich frage mich doch, was Gott darüber denkt, ob er es nicht bereut hätte, dass er am Hiskia nochmal 15 Lebensjahre dazu geschenkt hat. Ich glaube, dass der Hiskia zu lang gelebt hat. Was wir jetzt machen können, wir können aus der Lebensgeschichte des Hiskia unsere Lehren ziehen. Meistens sind nämlich nicht die Jahre, wo alles problemlos läuft und wo wir das Leben so richtig geniessen können, die geistlich gesehen wertvollen Jahre. Vielleicht stellen wir nachträglich fest, dass eben gerade die Jahre, wo wir von lauter Problemen manchmal kaum noch weiter gewusst haben, wo wir manchmal fast ums Überleben haben müssen kämpfen, dass genau die Jahre die geistlich wertvollen Jahre gewesen sind. Da, wo Jesus uns besonders näher war, wo wir sein Eingreifen immer wieder hautnäher erlebt haben. Das heisst jetzt nicht, dass wir uns nach Problemen und Katastrophen sehnen müssen, nur dass wir das Eingreifen von Gott öfters erleben können. Sicher nicht. Aber wir sollen darauf achten, und das wäre die Lehre daraus, wir sollen darauf achten, dass wir gerade in den ruhigen, unbeschwerten Zeiten Beziehung zu Jesus nicht vernachlässigen sollen. Und noch etwas möchte ich lehren aus dieser Geschichte vom König Hiskia. Ich will nicht an der Länge von meinem Leben auf dieser Welt herumschrauben. Ich mag es im Hiskia gönnen, dass er noch mal 15 Jahre länger hat können leben, aber ich bin überzeugt, dass die Lebensspanne, die Gott für mich vorgesehen hat, für mich optimal ist. Mal abgesehen davon, dass die Hauptsache ja sowieso erst nachher kommt, im ewigen Leben, in der Ewigkeit. Ich will von diesen Lebensjahren, die Gott für mich in sein Buch eingetragen hat, nicht ein paar Tage wegnehmen und auch nicht ein paar Tage dazu tun. Ich will ganz bewusst darauf vertrauen, dass Gott ganz genau weiss, welche Länge von meinem irdischen Leben für mich optimal ist. Und genau das ist doch heute unser Problem. Die einen Menschen, die wollen ihr Leben abkürzen. Sie gehen zu Dignitas, weil sie einfach genug haben vom Leben oder weil sie eben Angst haben vor dem Altwerden. Aber möglicherweise bringen sich diese Menschen um die Chance, sich von Gott auf den Tod vorbereiten zu lassen. Mein Vater hat die letzten 10 Jahre von seinem Leben starke körperliche Schmerzen gehabt. Aber er hat gesagt, er hätte diese Jahre nicht missen wollen. Genau die haben ihn auf den Tod vorbereitet. Und er ist im Glauben an Jesus gestorben. Es besteht aber auch die Gefahr, dass unser Leben verlängert wird und wir unseren optimalen Abgang verpassen. Ein langes Leben ist sicher etwas Positives. Aber ich bin überzeugt, dass man tatsächlich zu lang leben kann. So wie das beim König Hiskia vermutlich der Fall war. Unser Gesundheitssystem ist so ausgereift, dass heute die schwersten Krankheiten und Psyche geheilt werden können. Und das ist eigentlich durchaus positiv. Aber es hat eben auch Nachteile. Ein Herzinfarkt hat noch vor 50 Jahren den Anfang vom Ende bedeuten. Wenn heute mit dem Herz etwas ist, das nicht mehr richtig schafft, dann versorgt man es mit neuen Blutgefäßen und dann funktioniert das wieder tadellos ein paar Jahrzehnte. Und wenn mit dem Herz gar nichts mehr zu machen ist, kann man es mit einer Transplantation noch versuchen. Wir sind heute schon so weit, dass gewisse Menschen, wie eben der Aubrey de Grey, wo wir am Anfang davon geredet haben, dass gewisse Menschen den Tod als eine Krankheit anschauen. Eine Krankheit, wo Wissenschaftler am Forschen sind, wenn man diese Krankheit endgültig kann überwinden kann. Ulrich Balzani, ein deutscher Evangelist, hat sinngemäß etwa Folgendes gesagt. Früher schickte Gott dem Menschen einen Herzinfarkt, um ihn zu sich zu holen, aber den behandeln wir heute medizinisch so gut, dass alles wieder bestens funktioniert. Dann schickte Gott dem Menschen einen kleinen Krebs. Auch den behandeln wir medizinisch ausgezeichnet. Was bleibt Gott dann noch anderes übrig, als dem Menschen eine Demenz zu schicken? Es kann also ohne weiteres passieren, dass man heute dank der Medizin viel länger lebt, als es Gott für uns vorgesehen hat. Dass es über die Tage rausgeht, die Gott für uns in sein Buch eingeschrieben hat. Ihr müsst mich recht verstehen, ich bin nicht dagegen, dass man zum Doktor geht, wenn man krank ist. Selbstverständlich sollen wir von dieser fortschrittlichen Medizin profitieren können. Ich gehe auch zum Doktor, wenn ich krank bin. Aber immer begleitet im Gebet. So, dass Gott immer mit einbezogen ist, dass er immer mitreden kann, dass er immer dabei ist, vor allem mit seinen Entscheiden. Es sollte einfach nicht passieren, dass die Ärzte bestimmen, wie alt wir werden. Unser Leben sollte in der Hand von Gott bleiben. Und indem wir ganz bewusst das Gott überlassen, wie lange unser Leben soll andauern soll, beweisen wir, dass wir volles Vertrauen in Gott haben. Dass wir viel zu fest überzeugt sind, dass das wahre Leben sowieso erst nach dem irdischen Tod anfängt, in der Ewigkeit. Jetzt von übereifrigen Ärzten, wo wir das Leben gegen den Willen von Gott verlängern wollen, kann ich mich versuchen zu schützen, durch eine medizinische Verfügung. Aber was noch viel mehr nützt, ich glaube, wir sollten uns angewöhnen, dass wir Gott regelmäßig im Gebet sagen, wie wichtig dass es uns ist, dass er uns rechtzeitig zu sich einholt, dass es mit den Tagen übereinstimmt, die er für uns in sein Buch eingeschrieben hat. Und ganz so hat es auch der König David gemacht. Er schreibt im Psalm 31, 15 und 16, Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, es ist ein so ein unglaubliches Geschenk, wenn wir dich dürfen kennen. Du bist unsere Zukunft. Du hast uns den Frieden gebracht mit Gott, dem Vater. Ohne dich wären wir ewig verloren. Herr, hilf uns, dass wir darüber nachdenken können und dass wir begreifen, was da passiert ist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und was wäre, wenn das nicht passiert wäre? Hilf uns und malt uns das vor Augen, was die Konsequenzen wären. Und hilf uns, dass wir dankbar sind, wenn wir dich kennen dürfen. Hilf uns, dass wir immer näher zu dir ankommen und dass wir wie der Hiskia voll Vertrauen zu dir kommen mit allem, was uns beschäftigt. Und dass wir auch voller Dankbarkeit zu dir kommen und uns von dir führen können. Und Herr, bitte gib du uns das Vertrauen, das wir brauchen, dass wir unser ganzes Leben auch in deine Hand legen. Dass wir wissen, dass du der bist, der unser Leben kontrollieren soll, dass wir dann am besten fahren. Bitte hilf uns und ja, hilf uns, dass wir nicht zu lange mühen leben, sondern dass wir Vertrauen haben, dass die Tage, die du für uns ins Buch eingeschrieben hast, dass die optimal sind für dich. Ich danke dir. Lob und Preis gehört dir allein. Amen.